Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Tobias und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir heute zum ersten Mal mein Podcast-Buddy Peter.
Zum ersten Mal bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben das schon mal geswitcht oder so, aber auf jeden Fall sehr, sehr selten. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt schon mal richtig priorisiert, das kann man schon mal sagen. Und darum geht es auch heute. Tobias und ich, wir machen eine kleine Sparringsrunde und reden von unseren persönlichen Erfahrungen im Bereich Aufgabenpriorisierung. Also wie schaffe ich die Aufgaben im Tag, im Alltag möglichst stressfrei, ich sag mal, von der Checkliste abzustreichen oder wie komme ich überhaupt zu der Checkliste? Wir erzählen von unseren Erfahrungen, die wir selber in unserem unternehmerischen Tun machen, aber eben auch, wie wir das mit unseren Kunden trainieren und lernen, sodass ihr einen Eindruck kriegt, was man da machen kann und vor allen Dingen auch direkt Tipps und Tricks, um das selbst umzusetzen. Viel Spaß dabei.
Und jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an? Ja, wunderbar. Heute mal wieder zu zweit, ohne weitere Gäste. Aber im Prinzip ist Peter heute unser Interviewgast. Und Peter, die Frage an dich, was war so der Schmerz, der dich gedrückt hat, der dich dazu gebracht hat, da für dich die Eisenhower Matrix anzuwenden und auch vielleicht so ein bisschen weiterzuentwickeln, ein Tool draus zu machen?
Also der grundsätzliche Schmerz, den ich empfinde oder wenn ich auch an Produktivität denke, vielleicht muss man da mal so aussehen. Produktivität hat immer so einen Beigeschmack von optimieren, von noch mehr rausholen. Ne? Also wann ist Schluss so gefühlt? Muss es immer mehr sein? Das habe ich tatsächlich nicht. Ich sehe das eigentlich in Form von, wie schaffe ich im Rahmen meiner, ich sag mal, Arbeitszeit, die ich mir hinlege, möglichst effektiv erstmal, also das Wichtigste, und das dann noch effizient, also wie schaffe ich am meisten eigentlich von der Arbeit in der hohen Qualität weg, damit ich danach beruhigt in Feierabend gehen kann. Also ich möchte eigentlich keine Überstunden haben, ich möchte nicht mehr arbeiten, ne? Klar verschmilzt das als Unternehmer und auch manchmal ein bisschen mit dem Hobby und so und der Selbstverwirklichung, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Am liebsten möchte ich sogar noch früher fertig sein und noch mehr Freizeit haben. Ich liebe Freizeit, ich liebe Zeit mit meiner Familie, mit Freunden, Sport, alles Basketball. Drum und drum. Basketball. Genau. Und dementsprechend ist es auch so, gerade seitdem ich auch Unternehmer bin, aber früher auch schon als Angestellter bei Audi, wir hatten unendlich viel Überstunden gemacht, viel zu viel gearbeitet. Und ja, kann natürlich ein Thema sein, dass zu viel, ich sag mal, Aufgaben bei dir abgelegt werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema manchmal. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Thema, welche Aufgaben werden wie und wann gemacht. So. Und
also Effektivität, die richtigen Dinge tun.
Genau, das ist zum Beispiel für mich erstmal das Erste, also Effektivität ist King, also viel wichtiger als Effizienz. Mhm. Ne? Also um das nochmal zu klären, effektiv bedeutet die richtigen Dinge tun und Effizienz heißt dann die Dinge noch richtig tun. Ne? Ein Beispiel, ja, jetzt ein Haus brennt, dann ist es sehr effektiv, wenn wir jetzt nicht irgendwelche besonderen Brände haben, ja, da sind erstmal mit Wasser zu löschen. Wie effizient ich das jetzt mache, ob ich da jetzt noch einen Liter Wasser spare oder so, ist erstmal egal. Wichtig ist erstmal effektiv das Richtige zu tun, das ist mit Wasser löschen. Mhm. Ja. Wenn ich da jetzt anfange, eine Leiter super effizient auszurollen oder 5 Schläuche erstmal hinzulegen und so weiter, so bevor ich irgendwie wohin komme, dann kann ich so effizient wie möglich sein. Ich werde wahrscheinlich nicht wirklich zum Erfolg kommen. Also erstmal immer die richtigen Sachen rausfinden und da sind wir ja eigentlich genau da, wo wir als Entscheidungsexperten stehen, nämlich das richtige Tun ist nämlich viel wichtiger als das richtige richtig tun. Und das Richtige, ja, was ist das jetzt? Da muss ich ja entscheiden. Ich muss ja eine Entscheidung treffen, was das Richtige ist. Und davor muss ich irgendwie bewerten, vergleichen, auswählen und auch Nein sagen. Ne? Ja. Beim Priorisieren geht es nämlich um das richtige Entscheiden der Aufgaben und Nein sagen zu den, ich nenne es mal nicht richtigen oder nicht so wichtigen, ja. Es fühlt sich ja immer alles wichtig an.
Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Also ich kenne wenige, die sagen, ich habe irgendwie weniger auf dem Schreibtisch, als ich Kapazität habe. Also ich glaube, bei vielen ist es genau andersrum. Und ich würde auch gerne nochmal 2 Kontexte rausstellen. Das eine ist so dieser persönliche Kontext. Also für mich, für meine persönliche Planung, für meine persönlichen To-Dos. Aber ich habe ja auch so eine organisationale Priorisierung, die ich durchführen muss, als Unternehmen oder als Team oder als Bereich. Auch da werden ja in den meisten Fällen eigentlich mehr Dinge an mich herangetragen, als ich als Kapazität habe. Es kommen mehr Anfragen rein, es gibt mehr To-Dos, also sowohl die persönliche wie auch die organisationale Ebene, glaube ich, könnte man heute mal beleuchten.
Ja, man kann das auf jeden Fall auch aufs Private ziehen. Ich bin jetzt im Privaten nicht so doll unterwegs wie jetzt im Unternehmerischen, ganz klar. Da mein Coach und trainieren wir das ja auch. Ist ja eine Form der Entscheidung. Aber im Privaten gucke ich schon auch öfter mal, was sind jetzt die wirklich bedeutenden Themen. Ne? Ja. Also du merkst schon auch am Sprachgebrauch, ich nenne es nicht nur wichtig, weil wichtig ganz oft sich anders anfühlt. Mhm. Was sind die wirklich bedeutenden Themen für mich? Und darüber, über Bedeutung in meinem Leben, auch im Privatleben, habe ich mir natürlich auch schon mit, also alleine als auch mit meiner Familie Gedanken gemacht. Und das mal zu sortieren hilft schon. Wobei ich finde, im Privaten bin ich viel mehr der Gefühlsmensch manchmal auch, dass ich da mich auch eher leiten lasse, wie ich mich jetzt so fühle damit. Ne?
Ah, also, da wird der Kopf dann zum Bauch.
Ja, genau. Das, also ich glaube, im Privaten allgemein ist es doch, wie gut das jetzt immer ist, das weiß ich nicht, aber das ist mehr so dieser Satisfizer, glaube ich, ja, ja, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dieses Zufriedensein im Vordergrund, da lebe ich auch manchmal lieber im Jetzt, was manchmal natürlich auch für die Altersvorsorge oder wo das Feedback sehr, sehr lange ist, mhm, manchmal nicht so gut ist, ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, in einem Podcast-Folge. Aber da bin ich vielleicht auch mit mehr der Gefühls- oder Bauchentscheider. Genau. Im Unternehmerischen merke ich aber, dass mir das nicht so viel bringt. Da muss ich dann oft, wenn ich mit meinem Bauch entscheide, das später mit viel Aufwand oder mit Frust irgendwie kompensieren. Das ist mir schon aufgefallen, weil da mein Bauch anders entscheidet, als es für mich, zumindest für meine unternehmerischen Ziele, dann sinnvoll ist. So habe ich das oft genug gemerkt.
Okay. Dann lass uns doch mal jetzt, nachdem wir geklärt haben, wo so der Schmerz war oder was so der Pain ist, lass uns doch mal in die Lösung reingehen. Also wie haben wir es gelöst? Und mein Verständnis ist, das ist so die Eisenhower Matrix on Steroids. Also du hast quasi die Eisenhower Matrix als Basis genommen und das quasi für dich erweitert und
ja, ich würd, ein bisschen
Tool umgebaut, oder?
Genau, bevor ich da eintauche, warum ich zu dem Tool gekommen bin, würde ich einmal sagen, grundsätzlich gibt es ja für das Thema Priorisieren von Aufgaben unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Also ich kann, vieles ist zum Beispiel, was die Leute kennen, ist, ich schreibe mir alle meine Aufgaben auf, mache mir eine Checkliste und dann hake ich die nacheinander ab. Ne? Das ist sehr einfach, das kann man machen, machen auch schon nicht viele, ne? Aber das ist zum Beispiel erstmal alles entleeren aus dem Kopf, ne? Das gibt ja auch mentale Entledigung, also da ist schon ein Vorteil dabei, weil oft kennt man diesen Stress, man fängt schon Montag damit an und sagt, oh Gott, überwältigend, was ich eigentlich alles machen muss, fühlt sich fast ein bisschen überfordert. Und man kommt
weiß
nicht
schon
so richtig,
gar nicht mehr, was alles auf der imaginären Liste steht.
Genau, ne? Man kommt gar nicht so richtig, auch man kommt dann auch nicht richtig los, weil man dann so ein bisschen so vielleicht prokrastiniert sogar. Ja. Also man schiebt das ein bisschen auf. Da gibt's ja auch so eine Eat the Frog Method zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt das, was mir gar keinen Spaß macht oder das, was ich schon die ganze Zeit vor mir herschiebe. Weiß ich nicht, bei mir ist es ganz oft die Buchhaltung und mache das jetzt als erstes und danach habe ich so ein Gefühl von Befreiung.
Ja.
Und fühle mich gut. Aber Checklisten zum Beispiel. So, und warum wir ja ganz oft schon auch in der Podcast-Folge auch über die Eisenhower Matrix oder beziehungsweise über Priorisieren die Eisenhower Matrix beschrieben, die ist ja auch bekannt. Warum ist die erstmal prinzipiell ein sehr gutes Tool? Es gibt bestimmt auch noch andere, aber jetzt sage ich mal, beim Aufgaben priorisieren ist die Eisenhower Matrix sehr, sehr einfach.
Sollen wir die nochmal in einer Minute erklären für alle, die vielleicht zum ersten Mal reinhören?
Genau.
Also die Eisenhower Matrix, benannt nach dem US-Präsidenten Eisenhower, ob der die wirklich erfunden hat oder die woanders ausgegraben hat, sei mal dahingestellt, ist im Prinzip eine Matrix, wie der Name sagt. Matrix ist immer aus zwei Achsen aufgebaut. Es gibt eine Achse der Wichtigkeit, also wie wichtig ist eine Aufgabe oder wie wichtig ist ein Thema, und es gibt eine Achse der Dringlichkeit. Das sind mal grundsätzlich die beiden Achsen, und dann kann ich das in vier Quadranten einteilen. Also ich habe quasi aus diesen beiden Variablen kann ich dann quasi vier Kombinationen machen. Ich habe die Kombination wichtig und dringend. Ich glaube, da ist es relativ schnell klar. Also das
sollte ich sofort machen.
Genau, sollte ich sofort machen. Dann habe ich dringend, aber nicht wichtig. Das ist immer so die Falle, die im täglichen Leben lauert. Das ist auch, glaube ich, die Schwäche, der ich schreibe jetzt einfach mal alles auf eine To-Do-Liste unsortiert. Dann kann halt was Dringendes oben stehen auf dieser Liste. Aber das muss nicht unbedingt wichtig sein, und dann spendiere ich halt Zeit mit dem Dringenden, aber nicht Wichtigen. Es gibt die Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend. Das sind die Sachen, wo wir halt gerne mal prokrastinieren, wie du sagst, weil wir sagen, ja gut, da ist jetzt noch nicht die, brennt ja noch nicht, ne? Da können wir
ja, wobei das sogar die strategischen Themen sind, ganz oft auch die, also da prokrastinieren wir vielleicht sogar, aber viel, viel schlimmer eigentlich. Wir schieben sie eigentlich ständig auf.
In
es gibt ja noch gar keinen
undefinierbare Zukunft, ne?
Genau,
ist noch gar kein Meilenstein.
Genau, und dabei sind es dann aber immer die, die so wichtig sind, weil da müsste man ja mal was machen. Innovation, ne, Tobias, du kennst das.
Absolut. Kommst aus dem
Innovationsbereich, ist immer ein wichtiges Thema, aber nie dringend, weil Innovation ja immer in die Zukunft guckt und heute, ich sag mal, schmerzt das Tagesgeschäft, ne?
Ja.
Oder, weiß ich nicht, der Lieferengpass oder irgendwas und da ist dann Feuerwehrmodus und in der Innovation, ja, oder Strategie oder Kultur, alle Themen, die eigentlich irgendwie eine gewisse Dauer brauchen, eine gewisse Latenz haben, wo auch Feedback viel, viel später manchmal kommt, die aber eigentlich unisono eigentlich bedeutend sind für ein Unternehmen,
ja,
die liegen immer in diesem Quadranten und die haben eine Riesengefahr, dass die halt nie gemacht werden, bis sie halt irgendwann brutal von hinten über die Ecke kommen und
auf die Füße
fallen. Dir den Alltag gerade, den schön geplanten Alltag versauen, ja.
Genau, so jetzt haben wir drei Quadranten erklärt und dann gibt's natürlich noch die Kombination aus nicht dringend, nicht wichtig.
Ja, der ist ganz oft so ein das ist auch ein Prokrastinierungsquadrant, ne? Gut, da sehen wir auch schon die Vorteile von der Eisenhower-Matrix. Eigentlich ist die Eisenhower-Matrix, soll dir Folgendes machen. Du sollst sie aufzeichnen und du sollst in diesen zwei Dimensionen denken. Du trennst also jetzt schon mal das Wort Wichtigkeit, wie du es genannt hast, eigentlich auf. Und deswegen bin ich da auch relativ penibel in die Begrifflichkeit Bedeutung, also Impact.
Ja.
Wie bedeutend ist es für mich, für mein Unternehmen, für mich persönlich, wie auch immer? Und wie dringlich? Also du hast einmal eine Wichtigkeitsachse, ne, kann man mal sagen, wie,
ja,
bedeutend und wie dringlich, also eine Zeitachse. Warum ist das wichtig? Weil wir Wichtigkeit empfinden wir oft durch Dringlichkeit.
Ja.
Und Dringlichkeit kann zum Beispiel durch Zeitdruck passieren, aber eben auch durch Schreien, durch Autorität, ja, also all das, also Lautstärke, ja, Autorität, Bias, genau sowas kann für uns alles sehr dringlich wirken. Und dann kommt der Chef rein und sagt, ich muss irgendwann mal einer meinen Schlüssel und weiß ich nicht und fangen alle an, den Schlüssel zu suchen. Dabei ist da gerade ein Kunde am Telefon oder man muss eigentlich die wichtigste Kalkulation machen für das nächste Meeting. Also viel, viel bedeutendere Themen. Aber alle bleiben erstmal irgendwie stehen und weil der Chef mit seiner Autorität jetzt irgendwie einen Schlüssel sucht, den...
Ja, man sagt ja so schön den Spruch, jemand macht sich wichtig, ne? Also das ist oft was von außen auf
genau, den Projekt ist. Genau, das ist ein typisches Thema. Auch ein typisches Thema ist natürlich, das Telefon klingelt. Mhm. Ja, du bist eigentlich in einem Meeting oder im Gespräch mit deiner Frau, mit deinem Kunden, mit deinem Kollegen, was auch immer. Wichtiges Thema, ihr sprecht gerade über wichtige Beziehungsthemen oder so und auf einmal klingelt das Telefon, Nummer unbekannt.
Ja.
Oder irgendeine Nummer, die ich nicht kenne. Wie oft geht man daran?
Ja,
also dieses, man kennt das auch, also es zieht dich dahin und du weißt nicht mal, was da dran ist. Da kann irgendeiner eine Kaltakquise machen, das kann verwirrt sein. Weißt du, ich meine, das ist total egal. Selbst wenn du die Nummer kennst,
ja, kann
es egal sein. Aber du bist eigentlich in einem wichtigen Thema, aber dadurch, dass du weißt, dass das Telefon in 10, 20 Sekunden aufhört zu klingeln, ist es super dringlich
ja, und
wird für dich mega wichtig wahrgenommen.
Ja, und selbst wenn der Chef anruft, also ich hatte mal eine Diskussion in der Mittagspause mit jemandem.
Ja, da kommt ja Dringlichkeit durch Autorität und durch natürlich genau, zeitliche.
Richtig, und da war das auch mit rangehen und also ich habe da mal einen Streit mit meiner Frau tatsächlich, weil der gemeint hat, ey, ich habe dich angerufen, wieso gehst du nicht ran? Und dann sage ich, naja, was lebens irgendwie bedrohend, weswegen du angerufen hast, dann ruft die 112. Also ja, ich bin nicht die Rettungsleitstelle, ne? Also was kann es geben, was, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann ganz ehrlich, ich kann es gar nicht lösen. Also da sind andere für da.
Und das beschreibt es eigentlich, also mehrere Mechanismen und da spielt uns, und das wirst du jetzt aushalten müssen, der Bauch oft eine, ja, ich sag mal, spielt uns da eben ein falsches Spiel, dass er uns eben diese Dringlichkeit als Wichtigkeit verkaufen will.
Ja.
Und diese Trennung der Dringlichkeit hilft uns halt eben massivst, eben die bedeutenden Themen dann eben zu erkennen und eben nicht abzurutschen in diese Quadranten, die man eben eigentlich dann lieber liegen lassen sollte, ne?
Ja.
Was ich auch als Nachteil bei der Eisenhower-Matrix finde, ist, wenn Aufgaben, die eine geringere Bedeutung haben, ne, aber dringlich sind, dann sollen sie ja laut Eisenhower eigentlich eher delegiert werden.
Mhm.
Ne, das ist so der, deswegen, also die Quadranten haben dann so eine Empfehlung.
Handlungsempfehlung.
Genau. Die sollen dann delegiert werden, genau. Ne, und was ich aber nicht verstehe, ist, wenn die Dringlichkeit ja nur eine Zeitachse ist, was kann man nämlich sehr schön darstellen, ne? Also heute, morgen, zwei Tage, fünf Wochen, je nachdem, wie das so bei euch, wie dynamisch das Unternehmen oder dein Privatleben ist, dann frage ich mich, warum eine Aufgabe, die, ich sag mal, noch vier Wochen auf sich dauern kann und nicht so bedeutend ist, gelöscht werden kann, aber wenn sie morgen fällig wäre, delegiert werden soll. Weil Delegation
ja, bedeutet
ja auch Ressourcen einsetzen, deiner Mitarbeiter, deiner Freunde, von, ne, was auch immer. Das finde ich ein bisschen schwierig, deswegen habe ich da manchmal auch ein bisschen eine Schwierigkeit, dieses Delegieren in der Form so zu sehen. beziehungsweise das Löschen so zu sehen. Ja, also das, ich würde eher sagen, es hat eine geringere Bedeutung. Die kann delegiert werden, und zwar vor allen Dingen dort, wo ich sehe, dass da Ressourcen frei sind. Vielleicht auch die Kompetenz, was auch immer besser ist, ne? Also solche Themen sehe ich da als sinnvoll. Aber das Löschen, das verstehe ich nicht ganz, warum man was löschen sollte. Vielleicht meint er auch eher liegen lassen aktuell, noch nicht weiter mit beschäftigen, ist vielleicht eher so das Thema. Aber dann warte ich auch, bis es irgendwann dringlich ist, und dann muss ich delegieren. Also ich bin eher prinzipiell dafür, sich bewusst zu entscheiden, Sachen nicht zu machen oder zu sagen, okay, wenn die dann irgendwann über den Zeithorizont kommen und ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass die nicht so bedeutend sind für mich, ja, dann sind das die Sachen, die ich halt nicht geschafft habe.
Ja.
Weil sie, und jetzt ist das nochmal ein Punkt, weil sie dann wenig Impact auf mich haben. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich nenne es mal mein Dritthobby, wo ich sage, das ist für mich bewusst genommen jetzt nicht so der große Impact, und ich müsste jetzt übermorgen aber da zusagen, ob ich da jetzt mitkomme im Urlaub oder nicht, und ich schaffe es nicht, das fertig zu machen, ja, dann ist das halt so. Dann fällt das halt raus, weißt du, ich meine? Dann lasse ich das halt auslaufen, es löscht sich von alleine, so nach
Motto. Oder dein Hausbrandbeispiel vom Anfang, wenn draußen halt so ein kleiner Strauch ein bisschen ankokelt und ich weiß, hey, das kann ich jetzt mal safe abbrennen lassen, da passiert nichts, da ist nur Stein außenrum und brennt kontrolliert oder, ab.
Genau, ja, oder wie das dann auch so oft ist, die Feuerwehrmänner dann keine Rücksicht darauf nehmen, ob denn deine Innenraumverkleidung, dein Teppich oder weiß ich was danach noch brauchbar ist. Das ist dann halt im Endeffekt so, weil dann die Bedeutung, der Impact für die anderen Themen wichtiger ist, ne?
Erstmal Menschenleben retten.
Ja. Also Eisenhower Matrix, sehr gut, weil im Endeffekt trennt schon mal auf zwischen Bedeutung und zeitlicher Dringlichkeit oder auch anderer Dringlichkeit. Dies finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und was ich empfehlen kann, ist, sowas wirklich an einem Whiteboard zu machen, das zu verstehen und das auch mit dem Team zu machen. Was ist ein Nachteil davon? Und zwar meines Erachtens ist erstmal der Nachteil, habe ich eben schon gesagt, mit der Dringlichkeit, manchmal nicht klar, wie die Handlungsempfehlung ist, aber viel wichtiger finde ich, was ist denn jetzt bedeutend? Und das in dieser Beschreibung, was ist wichtig? Da sitzen 5 Leute in einem Raum und werden 5 unterschiedliche Vorstellungen haben, was wichtig ist. Das heißt, sie werden eigentlich auch unterschiedlich priorisieren. Und das kommt erst raus, wenn man mal gemeinsam an der Tafel oder wo auch immer auf dem Blatt Papier diese Aufgaben, diese, ich nenne es mal Post-it-Zettel oder sowas, wirklich dann an der Bedeutungsachse hoch und runter schiebt und sagt, ja, da würde ich es hintun. Und dann so, ja, warum denn? Und aus dieser Diskussion, das ist bei uns auch und in den Trainings, aber auch eben im eigenen Unternehmen, immer wieder herausgekommen, dass wir unterschiedliche Verständnisse haben von Bedeutung, von Impact. Und das ist auch normal, weil wir unterschiedliche Rollen bekleiden im Unternehmen. Ne, ich als Geschäftsführer habe eine ganz andere Perspektive als vielleicht mein Marketingchef oder eben meine Verkaufschefin.
Der sieht ja nur einen Ausschnitt, ne, von dem, was du siehst.
Und deswegen sind diese, ich nenne es mal, da fängt es schon an, die Prioritätsunterschiede, also in der Bedeutung, die müssen besprochen werden im Unternehmen. Das heißt, eine Eisenhower-Matrix für sich genommen ist ja nur das Tool.
Ja.
Und da muss schon klar sein, was bedeutet denn eigentlich, ich nenne es mal das obere Fünftel. Also wir zum Beispiel im Unternehmen haben gesagt, bei uns das obere Fünftel bedeutet immer, es geht um uns. Also wir, wenn wir Mitarbeiter und uns es nicht gut geht, dann kann hier keiner arbeiten. Es geht um uns, um Finanzen. Also wenn wir kein Geld auf dem Konto haben, dann sind wir vielleicht nicht mehr liquide und sind sofort pleite. Und es geht um Strategiethemen. Diese 3 Themen, was wir auch immer im Strategie drinstehen haben, mit langfristig lernen oder das und das erreichen, diese 3 Themen stehen immer im oberen Fünftel.
Okay.
Und so haben wir mal eine Skala entwickelt für die Eisenhower-Matrix. Das war nämlich für uns der erste Painpoint, weil wir immer gemerkt haben, dass wir da unterschiedlichste Annahmen haben. Und in den Workshops merke ich auch immer, wenn die Leute von wichtig oder Bedeutung reden, die priorisieren ganz unterschiedlich. Du kannst die Teams nehmen und die gehst in eine Ecke und die sollen die gleichen Aufgaben priorisieren und die kommen mit total unterschiedlichen Sachen zurück.
Das ist ja cool. Also du hast ja schon mal in einer Folge das Bild des Maßstabs.
Genau.
Also du hast im Prinzip euch ein Impact-Lineal.
Richtig. Und den müsstest du auch abstimmen unternehmen. Das heißt, du entwickelst und laut Kahneman ist es auch eines der wichtigsten, um Urteile zu fällen, also Schätzungen. Das sind ja qualitative Schätzungen, ist eine Skala zu entwickeln. Das ist dieser Maßstab. Bei uns zum Beispiel Unternehmen, wie gesagt, oben Strategie, Finanzen, wir. Darunter kommt Kunde. Darunter kommt Sales, was zum Kunden führt, darunter kommt Marketing, was zum Sales und was zum Kunden führt. Und darunter kommt Produktentwicklung, darunter kommt Innovation. Also Innovationsprojekt, was wir also aktiv laufen haben. Ne, wenn wir eine Strategie festlegen, wo wir innovativ sind, ist das was anderes. Also da trennen wir das ein bisschen, okay. Also nicht falsch verstehen. Ne, also wenn wir jetzt zum Beispiel Das ist nämlich bei uns so, 20% unserer Ressourcen nehmen wollen, um ein zweites Produkt zu entwickeln. Dann werden wir damit länger brauchen. Das fällt aber unter das Tagesgeschäft oft zurück, es sei denn, wir haben es strategisch festgelegt. Ne, so ungefähr liegt das bei uns. Es kann woanders total anders sein.
Ja.
Jetzt verstehen wir aber so ein bisschen, worüber wir alle reden. Und jetzt priorisiere ich ganz oft, also einmal in der Woche oder einmal im Monat mit meinen Mitarbeitern zusammen, und die Mitarbeiter priorisieren aber selbst jede Woche ihre Aufgaben. Okay. Und können sehr schnell kategorisieren.
Ja. Zwischenfrage, also wir haben ja da zwei Ebenen drin. Wir haben ja einmal die organisationale Ebene, wo ihr quasi als Team, und wir haben so diese persönliche Ebene, wo ich dann quasi für mich nochmal meinen persönlichen Fahrplan für die Woche, für den Monat, für den Tag, whatever, was die Frequenz ist, festlege. Jetzt für dieses Organisationale, macht es da Sinn, das in der Together Alone zu machen? Weil ja sonst ein Chef quasi die anderen dann quasi...
Ja, also am Anfang auf jeden Fall. Es ist aber ein Trainingseffekt. Warum bin ich Fan davon, das am Anfang separat zu machen? Damit diese Unterschiede auftauchen und man darüber sprechen kann. Es ist natürlich als Chef deine Verantwortung, am Ende das zu erklären und aufzulösen, ganz klar. Nur du denkst als Chef, dass alle das genauso denken wie du, und damit denkst du falsch.
Ja.
Das kann ich dir versprechen. So. Und es ist egal, wie sehr du das erklärst, du musst es machen, und dann kommen die Diskussionen. Dann merkst du auch, ach, ist gar nicht so einfach, und es ist auch nicht immer alles eindeutig. Und bloß keine Perfektion. Es reichen 80-90%, weil dann machst du schon so, so viel richtig mit.
Ja.
Aber trotzdem, Together Alone anfangen. Wenn du dann aber eingespielt bist, würde ich immer Folgendes machen. Ich würde, also wie der nennt es einfach, der Chef spricht zuletzt. Ne, also lass die Mitarbeiter zuerst selbst priorisieren, und wenn sie Lust haben und auch Bedarf haben, und das haben sie sogar dann öfters, dann guckst du drüber. Die kommen von alleine.
Die holen sich Hilfe. Ich könnte mir das auch gut mit so einer Poker-Variante vorstellen, wo man quasi jeder hat diese Zahlen, ne? Die so eine, glaube ich, von 1 bis 10, hast du gerade so ein bisschen beschrieben, Kategorien, oder 1 bis 8, diese Stufen, dass jeder das quasi als Karte vor sich hat, und dann schaut man sich halt Themen oder Tasks an, und jeder legt dann vor sich, verdeckt diese Zahl hin, und dann deckst du auf, und dann sagst du, oh, für den Peter ist eine 1, das ist die absolute, also mehr Bedeutung geht nicht, und für mich ist die 4, und dann kommst du halt in die Diskussion.
Du musst halt eine Vorstellung haben, was diese Zahl für dich bedeutet. Das ist halt wichtig, deswegen müssen diese Skalen möglichst nicht nur mit Zahlen beschrieben sein, sondern sogar mit, ja, ich sag mal, Beispielen, Beschreibungen, so wie ich es vorhin gesagt habe, das ist der Kunde, damit verdienen wir Geld. Zum Beispiel, das ist jetzt die sehr stark unternehmerische aus meiner Perspektive, ne?
Okay.
Im Bereich Sales jetzt wird sie noch andere, feiner, granularer dann aufteilen, ne? Mhm. Zum Beispiel die Mitarbeiterin bei uns. Genau. Jetzt siehst du aber schon, jetzt kann man das genauso spielerisch machen, und ich halte das auch für sinnvoll, weil das ist Trainieren. Das ist Trainieren, ein Verständnis von Priorisierungsgefühl, weil wir kommen später dazu, warum ich ein Bauchgefühl habe. Ich habe es 5 Jahre lang gemacht. Ich habe jeden Schmerz, fast alles ist mit Blut geschrieben bei mir. Und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, ne, weil es ja sofort ist, ich merke es ja sofort, wieder mehr Arbeit für mich, weil oder weniger Geld oder weiß ich nicht, was auch immer da noch, nicht nur weniger Geld, Bankrott oder was auch immer man mal so als Unternehmer so für sich so manchmal hat, so in Gründerjahren. So, und jetzt ist es aber so in Unternehmen, dass du ja dort irgendwann mal was, du trainierst ja schon auch ein Gefühl, ne? Merkst du, die Aufgaben muss ich machen. Trotzdem, habe ich ja vorhin gesagt, Dringlichkeit oder auch Leidenschaftsthemen, also das Entscheidungsthema und was auch immer da bei mir so rumläuft. Da gibt's mehrere Sachen, LinkedIn und so, die ziehen manchmal Zeit, weil die mir auch Spaß machen. Und da mich dann aber konsequent auch zu priorisieren, hilft mir halt am Ende dann doch wieder früher Feierabend zu haben und meine Ziele zu erreichen, ne?
Ja.
Und die Ziele, die sind ja nicht heute mal irgendwo so entstanden, sondern da habe ich dann schon einmal oder zweimal im Jahr einen Strategieworkshop, wo wollen wir hin? Das mache ich auch privat so. Ohne, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann komme ich natürlich auch woanders an.
Ja, ja.
So, und jetzt hat man das so trainiert, oder man trainiert es dadurch, dass man eben Karten macht, oder wir machen das dann live am Whiteboard. Mhm. Oder, und das hat mich dann nachher so ein bisschen gestört, wenn man das denn, man sollte es wöchentlich machen. Man sollte wöchentlich einmal seine Aufgaben priorisieren, am besten Montag als erstes. Und dann muss man das ja irgendwie in die Woche reinbringen. Und damit das nicht immer so ein Gefühl wird von wegen, ja, wir stehen jetzt alle zusammen und jetzt müssen wir das erstmal machen und dann der und wir spielen jetzt Karten und es dauert alles 3 Stunden.
Ja.
Habe ich irgendwie gesagt, das muss irgendwie ein bisschen operativer gehen, das muss einfacher gehen. Und wie gesagt, ich hatte mit der Eisenhower-Matrix noch ein zweites Problem. Selbst wenn wir die dann gemeinsam an dem Whiteboard gemacht haben, was super gut am Anfang fürs Training ist, also nicht falsch verstehen, gerade da dieses Verständnis zu haben, ist gut, weil man sieht es auch,
mit den Quadranten,
die Visualisierung ist super, ne, fürs Lernen.
Ja.
Haben wir aber irgendwann gemerkt, jetzt sind wir doch ziemlich kongruent. Wir kleben die Post-its relativ ähnlich immerhin. Mhm. Ne? Sie klebt hin, ich sage so, ja, super. Dann haben wir nachher so eine priorisiert Matrix. Was war erstmal das Schwierigkeit? Wir mussten erstmal alles auf Zettel schreiben. Weil das Erste ist, egal ob du eine Checkliste machst, egal ob du Eisenhower Matrix machst oder nachher mein Tool nimmst, die erste Sache ist immer erstmal alle Aufgaben sammeln.
Ja.
Ohne Wertung. Reinsammeln, auskippen des Kopfes, was haben wir? Bei uns ist es Sarah, was hast du?
Buchhaltung
Peter, was
1,
hast du?
Buchhaltung 2,
Armin, was hast du?
Wir
sammeln alles. Ne? Ja. Was ist übrig geblieben von letzter Woche? Dann, und jetzt geht's los zu bewerten. Ne? Immer zuerst aus meiner Sicht nach Impact, weil es ist, finde ich, die schwierigere. Und dann nach Dringlichkeit. Und auch da hilft es sich übrigens in der Dringlichkeit eine gewisse zeitliche Achse hinterzulegen, mhm, damit man mal klar beschreibt, wo die Dringlichkeit kommt.
Was habt ihr so an Kategorien? Gibt's da irgendwie Stundentag, ja, pro Monat oder was? Oder?
Heute, morgen, in 2 Tagen, 3 bis 5 Tage, 5 bis 15 Tage und über 15 Tage.
Okay.
Aber das ist auch erfahrungswert bei uns, weil wir gemerkt haben, wir arbeiten relativ knackig am Kunden für in der ersten Woche, diese Themen zu machen. Und alles, was so ein bisschen strategischer ist, ist so, müsste eigentlich dann auch schon in der 2., 3. Woche eingeplant werden, weil sonst machst du es nie.
Ich glaube, ich hätte schon noch so eine, jetzt mal für mein Team im Angestelltenjob, hätte ich schon noch so eine Monats- oder gar Quartalskategorie.
Ja, ja. Macht doch Sinn für die Großen. Wobei ich bei denen sowieso reflexartig sehe, wenn ich diese einordne bei über 15 und die geht das 2., 3. Mal durch, also ich bin in der 2., 3. Woche wieder mit drin, dann weiß ich schon, ich muss sie zerlegen in kleinere Aufgaben, weil sonst
geht's nicht. Das ist tatsächlich
das
Ding. Wir hatten.
Genau, sonst geht's nicht weiter.
Ich hatte früher mal agile Entwicklung gemacht in einem vorherigen Produktentwicklungsteam. Und da hat man quasi auch Größen abgeschätzt von Features im Backlog. Und wir hatten da so einen Joker, oder in den 99 haben wir das genannt, wo jemand sagt, ich kann da gar nicht den Aufwand irgendwie relativ abschätzen. Und das waren dann die Dinge, wo wir sagen, okay, da müssen wir jetzt mal die Säge ansetzen und müssen die nochmal zerlegen. Also das ist genau das, was du sagst, ne? Genau. Weil diese großen Dinger, man müsste mal, keine Ahnung, Strategie machen, da musst du dann ran, weil das sind ja die Dinge,
die
sonst passiert da auch nichts, ne? Weil die To-Dos kriegst ja, die passen gar nicht in die Woche rein. Ne? Das war damals auch so, weil alles, was nicht in den Sprint reinpasst, das muss zersägt werden.
Oft stehen da auch große Ziele oder große Ergebnisse und noch gar nicht wirklich die Schritte, wie ich da hinkomme. Ja. Das fällt einem dann auch manchmal auf und das zu zerlegen ist ein ganz einfach. Und da muss man mal die ersten 1, 2 Schritte machen, weil manchmal verlieren sich diese Aufgaben dann auch. Manchmal merkt man auch, oh, die haben ja gar nicht so eine große Bedeutung, weil es passiert ja nichts. Also es ist auch ganz interessant. So, da war ich kurz weg. Jetzt bin ich wieder da. Hallo? Hörst du mich?
Ja.
Ja, jetzt bin ich wieder da. Nee, also da ist dann manchmal auch, man merkt dann auch, okay, das bleibt jetzt liegen. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, aber viel wichtiger ist eigentlich, man merkt, ich muss es zerlegen.
Ja.
Kleinere Aufgaben. Und dann kommt eigentlich dieser Sunk-Cost-Bias für dich, weil du hast dann, wenn du kleine Schritte investiert hast, dann zieht sich die Aufgabe auch irgendwann selber. Weil du hast dann schon mal vielleicht für ein Strategie-Meeting überlegt, wo wir das machen können. Du hast schon mal vielleicht eine grobe Struktur, eine Agenda geschrieben. Du hast vielleicht schon auch den Raum gebucht und so weiter. Und schon, und dann passiert das auch irgendwann. Und dann, wenn du da sitzt, dann machst du auch Strategie. So nach dem Motto.
Ja, also ist vielleicht auch eine Gefahr mit dem Sunk-Cost. Andererseits finde ich es wieder gut, weil du hast, also wir haben ja oft Typ 1, Typ 2 Entscheidungen, ne? Dinge zerlegen. Du hast ja dadurch auch ganz viele Drehtüren drin.
Naja, der Sunk-Cost ist in dem Fall ein Vorteil, weil die Aufgaben, wenn sie angefangen sind, ziehen die sich selbst ein bisschen. Du ziehst sie aber ganz gut raus, weil das ist eh sehr gut, wenn du bewertest auf einer guten Skala, weil solange keine, ich nenne es mal, Gesamtziel- oder Prioritätenverschiebung im Unternehmen oder jetzt vielleicht für mich als Chef, den ich jetzt meinen Mitarbeitern jetzt gebe.
Oder vom Markt zum Beispiel.
Genau, oder vom Markt, der musst du natürlich ernst nehmen. Wenn das nicht passiert oder so, da musst du dann auch die Signale ehrlich erkennen. Dann ist es total egal. Und das haben wir relativ schnell gemerkt, als wir mal ein Projekt dann auch gesagt haben, so, das hat jetzt eigentlich keinen guten Return of Invest. Wir haben Riesenaufwände drin. Wir priorisieren das runter. Dann haben wir das auf der Skala runtergeschrieben und alle Aufgaben, die auf einmal in dieser Kategorie waren, wären reflexartig, ja, weil du es auch noch wochenlang so drin hattest. Ist ja auch logisch. Gerade in der agilen Entwicklung kennst du das auch. Du bist ja leidenschaftlich dabei und jetzt sollst du Nein sagen. Natürlich hast du das Gefühl, das ist immer alles noch wichtig. Ja, jetzt mache ich noch schnell fertig. Nee, und dann hast du es wirklich
konsequent. Nur noch ein kleines bisschen.
Genau. Und dann hast du es konsequent runterpriorisiert. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Eisenhower Matrix fertig. Alles gemacht. Wir haben trainiert. Gutes Gefühl. Jetzt steht das da an der Tafel. Wir haben es gesammelt und wir haben es priorisiert. Das ist ein Aufwand. Und jetzt steht das dann an der Tafel. Und nun? Wie bekomme ich denn jetzt daraus eine Liste? Wie schaffe ich es denn jetzt, dass meine Mitarbeiterin und ich, weil wir trennen das dann noch auf, wir schreiben dann noch S und P und A drauf und M und weiß ich was, wem das alles gehört. Und wir schreiben sogar auch noch Aufwände drauf. Also wir schätzen auch ein bisschen die Aufwände, damit wir ein Gefühl kriegen, wie lange brauchen wir eigentlich dafür, uns auch einen Rahmen geben. Aber jetzt möchte ich das ja irgendwie auch abarbeiten. Ja. Ich will das ja in meinen Kalender machen und ich will jetzt am besten auch aus dieser Matrix raus nicht nur eine Handlungsempfehlung haben, sondern sogar, was einfachste ist ja eine sortierte Liste, wo ich einfach nur von oben nach unten theoretisch abarbeiten kann, je nachdem, wie die Aufwände so ein bisschen sind. Manchmal muss ich ein bisschen... Und das ist ja auch der Nachteil an einer To-Do-Liste, weil sie nie wirklich gut sortiert ist. Also so sortiert ist, dass sie richtig wichtig nach unten abfolgend sortiert ist. Ja, und da habe ich mir dann ein Excel-Tool gebaut, weil es gibt kein Tool und habe gesagt, na gut, wir machen das jetzt ganz genauso. Wir haben zwei Kriterien, also zwei Dimensionen. Das ist Bedeutung, das ist Dringlichkeit. Beide habe ich mit einer Skala entwickelt. Das habe ich hier zusammen mit dem Team gemacht, damit die auch alle verstehen, was die Skalen sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Kategorien, ich glaube, jeweils 9 Kategorien pro Skala. Dahinter stehen Zahlen einfach und habe im Excel mir ein Scoring-System gebaut. Und jetzt machen wir nichts anderes, als wir tippen alle Aufgaben, die wir haben. Wir kopieren diese Excel jeden Monat, tippen alle Aufgaben, die wir haben, schreiben wir erstmal rein. Danach fangen die Mitarbeiter an, selber zu bewerten. Ich gucke manchmal mit drüber, manchmal nicht. Also bei meinen Aufgaben muss ich ja dann. Und dann projizieren wir immer zuerst die Bedeutung und dann die Dringlichkeit. Und dann errechnet er mir automatisch einen Brio-Score, weil ich die beide miteinander 50-50, weil nichts anderes ist ja eine Matrix, eine 50-50 Gewichtung. Ich mache es sogar so, ich mache sogar 55-45, weil ich möchte mehr in der Bedeutung arbeiten als in der Dringlichkeit. Ich gewichte sogar die Bedeutungsachse nochmal, sag mal, 10% höher.
Ja.
Und dann kriege ich einen Prio-Score raus. Und nach dem Prio-Score kann ich die Filter sortieren. Und das ist es. Und was wir danach noch machen sogar obendrauf ist, wir schreiben ganz kurz noch auf, was wir schätzen, was wir an Aufwand brauchen von, ich glaube, granular ist das von 5, 10, 20, 45 Stunde, 2, 3, halber Tag, Tag, irgendwie sowas haben wir wirklich drin. Sowas priorisieren wir auch relativ schnell. Am Anfang denkst du so, oh, aufwendig, aber wie gut das eigentlich ist, weil du merkst ja auch, wie oft du dich auch verschätzt, aber es ist auch viel besser so, jetzt zu wissen, ah, das brauche ich dafür und dafür. Und jetzt habe ich eine priorisierte Liste, wo ich die Aufwände drin habe und wer es macht. Danach kann ich filtern und jeder kriegt dann danach nach dem Meeting einen Screenshot geschickt. Und was mir jetzt noch fehlt, ist ein Programmierer, weil ich mache nämlich dann nichts anderes, als mir diese Liste nehmen und timeboxe mir das in meinen Outlook rein. Und das ist seit Wochen und Monaten der Hack, weil ich arbeite schon lange mit Methode, mit Eisenhower und ich kann natürlich aus dieser Bewertungs-Excel nichts anderes machen als eine Eisenhower-Visualisierung. Ja. Habe ich sogar drin. Ich habe die Bubbles drin, die meine Post-its sind. Die kann ich sogar noch einstellen, dass die Größe zeigt, was der Aufwand ist. Aber ansonsten sehe ich genau, aha, die sind sofort oder die sind strategisch. Aber ist egal, ich arbeite die fast schon sklavisch ab, timeboxe mir die rein und merke dann auch durch die Aufwände sofort, wie viel ich im Outlook blocken muss. Und es läuft also wie geschnitten Brot.
Hast du schon einen Wikipedia-Eintrag, die Majak-Methode?
Ich weiß nicht, ob das... Es ist tatsächlich irgendwie so eine Mischung aus Eisenhower und multikriterielle Bewertungsmethode. Aber es ist ja auch irgendwie ein Multi-Actor-Prinzip, weil prinzipiell habe ich ja sogar mehrere Mitarbeiter, die das ja unterschiedlich dann noch bewerten könnten. Aber da muss man gar nicht so in die Unsicherheit gehen, weil dadurch, dass du am Anfang dich so ein bisschen das zusammen machst, kriegst du relativ schnell ein Gefühl. Da musst du als Chef ein bisschen dich zurücknehmen, damit die Mitarbeiter selber denken, weil dann fangen sie auch an, die Prioritäten, die du gut findest, zu verstehen. Weil du jetzt kannst du erklären, warum du sagst, nee, aber schau mal. Wenn du das zuerst machst, zwar richtig, das ist zwar deine Aufgabe, aber überleg doch mal, wir müssen doch bei den Kunden das und das machen und dann, ah ja, stimmt, ja, und dann kommt das als erstes und so. Und dann, auch dann wird es nicht immer perfekt laufen, auch dann wird man mal eins zuerst machen müssen, weil ich kann das andere nicht machen, bevor ich eine Rückmeldung bekomme oder was auch immer.
Oder der Woche was rein, oder?
Aber wieder 80-90% davon ist, und ich sag dir eins, gehst am Ende der Woche raus, du hast keine Überstunde gemacht. Die Sachen, die runterfallen, fallen runter und tun dir nicht weh, weil sie eben in der Bedeutung am geringsten sind. Wenn du dann merkst, es tut dir weh, dann hast du irgendwann ein Gesamtressourcenproblem. Dann musst du mehr Ressourcen holen, ne? Aber du bist eigentlich knallhart in der Priorisierung.
Wie viel Prozent von eurer Liste fällt runter? So ungefähr?
Tatsächlich? Ich würde sagen 10, 20 vielleicht. Aber weißt du warum? Und zwar hauptsächlich durch Unvorhergesehenes. Weil das kannst du nämlich nicht priorisieren. Weil wir priorisieren natürlich schon durch und dadurch, dass wir Aufwände schätzen, können wir am Ende unsere Listen kurz einmal drüber gehen. Du kannst ja bei Excel einfach nur die Spalte markieren und ich sehe ja sofort, wie viele Stunden wir jetzt beide für uns oder für den Kollegen abgeschätzt haben. Und da steht 35 Stunden, dann sagst du, okay, 35 Stunden. Das heißt, das sind ja 90% der Arbeitszeit.
Ja.
Perfekt. So, und dann kommt aber natürlich mitten in der Woche irgendwie auf einmal der Call vom Kunden, wir haben das nicht, oder es kommt ein neuer, kannst du mir mal ein Angebot schreiben,
Ja.
oder irgendwie der Laptop fällt aus, weiß ich was, irgendein Thema. Und dann fallen natürlich unten nochmal zwei Aufgaben runter.
Gut, aber du musst A nicht diskutieren, was das ist, weil
Überhaupt
jeder
nicht
ist
mehr.
klar, was fällt weg. Und B passiert es halt auch nicht, dass dadurch die Impact-Sachen
Richtig.
wegfallen, weil
Und
in
das.
Realität fallen ja dann die Impact-Sachen
Richtig.
erstmal weg.
Naja, das ist ja genau das, was am meisten passiert. Ja, also Beispiel, typisches Beispiel. Ich komme hoch, ich mache dann irgendwas, ich ins Büro, keine Ahnung, dann kommt hier von mir irgendwie eine Aufgabe, ich muss noch eine Analyse machen für einen Kunden. Okay, dann frage ich kurz so durchs Büro durch, ob mir irgendeiner ganz schnell mal drei Slides dazu machen kann. Ich habe die Ergebnisse fertig gemacht, weil ich muss gleich in ein Meeting rein. Dann kommt natürlich oft, ja, was ist jetzt passiert? Dringlichkeit durch. Ganz kurz, ich brauch's morgen, der Chef sagt. Und da haben wir auch gesagt, ganz kurz, wenn ihr sowas, ja, guckt kurz rein. Na klar, irgendwie, wenn ich sowas sage, ist schon schön, wenn ihr mir dabei hilft. Sollte auch irgendwie so sein. Aber guckt rein bei euch und zeigt mir die Konsequenzen kurz auf. Ja, und wenn ihr, also so nach dem Motto, ja, ist das jetzt ein Kundenthema oder ist das jetzt so ein Nice-to-have-Thema? Willst du jetzt mal irgendwie noch schnell irgendwas machen? Weil wenn ja, dann würde das wegfallen, ne? Und so weiter. Also, das ist ja, keiner bei uns hat hier irgendwie Arbeit zu verschenken. Verstehst du, wie ich
Ja.
meine? Also, selbst wenn wir am Ende der Woche 10 Stunden übrig hätten, weißt du, was wir da machen, dann lernen wir. Dann gibst du bewusst die Aufgabe, lass uns weiterbilden in, weiß ich nicht, dem Tool, lass uns mit KI was machen. Wir haben ja
Ja.
in der Strategie drin stehen, dass jeder 5 Stunden die Woche KI lernt. Das ist schon so ein Thema, das ab und zu mal geknapst wird. Aber dadurch, dass wir es da oben in der Bedeutung reingeschrieben haben, steht es in der Liste immer ganz oben und jetzt wird es eingeplant.
Sehr cool. Jetzt höre ich schon so ein bisschen virtuell einige Hörer so ein bisschen schwer schnaufen. Oh, was für ein Overhead. Wie viele Stunden pro Woche? Da geht doch schon mal,
Eine
keine
Stunde.
Ahnung, eine Stunde
Eine Stunde. Eine Stunde am Montag. Eine
pro Person.
Stunde. Ja, genau. Wir sitzen zusammen, ne? Also ich glaube, ich werde es auch ein bisschen so lassen, weil selbst wenn ich nicht rein priorisiere, ich muss meine eigenen Aufgaben auch mit reinbringen und so. Wir machen das immer zusammen, weil wir doch relativ oft auch Ressourcenengpässe so schiffen können. Dann kann ich nämlich zum Beispiel sagen, kannst du das für mich übernehmen?
Ja.
Weil das dann so, ja, das kann ich nicht so gut. Ja, dann ist nicht so schlimm. Ist vielleicht nicht das Wichtigste. Dann ist nicht so schlimm, wenn du da vielleicht mal fehlst, dann lernst du es aber gleich und solche Sachen. Also ich habe gute Möglichkeiten, wenn ich immer dabei bin, manchmal Ressourcen so untereinander zu shiften. Das ist halt, deswegen habe ich mir eigentlich angewöhnt, dabei zu bleiben. Also eine Stunde am Montag und das war's. Und das ist die beste Investition, die wir, also das ist mit Abstand die beste Investition überhaupt. Wie gesagt, und dadurch, dass ich es jetzt aber auch wirklich dann nach einer Stunde dann auch im Kalender habe, ne?
Ja.
Vorher war es immer eine Stunde und dann hing es halt am Whiteboard und man hat es irgendwie nicht da und der Rest der Woche arbeite ich eigentlich relativ simpel ab. Manchmal schiebe ich den einen Block oder so noch, aber das ist eigentlich, ja, ich komme am Ende immer dahin, dass ich meine 80, 90% erfüllt habe von dem, was ich wollte.
Ja, macht ihr dann regelmäßig auch eine Retro? Also, weil wir vorhin schon über agile Vorgehensweisen gesprochen haben, macht ihr auch Retro, wo ihr nochmal zurückschaut und sagt, okay, da
Ja,
müssen
die
wir nochmal
Retro
ans
habe ich ein
Tool
bisschen
ran,
anders.
oder?
Genau, die Retro mache ich nicht speziell zum Priorisieren. Die Retro habe ich anders integriert bei mir. Ich krieg einmal in der Woche, also am Freitag, immer so ein 5 Minuten, 10 Minuten sollen sie sich dafür Zeit nehmen, ein Review von den Mitarbeitern per Mail geschickt. Also sie sollen sie am Freitag einmal aufschreiben, was lief gut die Woche und was lief nicht so gut. Dadurch haben
Okay.
sie einmal das Gefühl, dass sie auch was erreicht haben.
Ja.
Also viel, oft fällt runter, dass sie eigentlich, wie viel sie erreicht haben. Und dann sind sie eigentlich immer sehr glücklich, wie sie eigentlich die Prioritäten abgearbeitet haben, wie sie das geschafft haben, wie sie was Neues gelernt haben. Und ich bin aber auch up to date, wenn sie sagen, guck mal, das ist runtergefallen, runtergefallen. Und ganz oft schreiben sie rein und sind noch enttäuscht, dass das und das nicht geklappt hat. Und ich denke so, geil, das sind
Ja.
genau die Sachen, die runterfallen sollten, wenn. Weißt du, ich meine, also, weil ich weiß schon längst, dass ich nicht alles schaffen kann, auch wenn die Sachen da immer gut sind, aber das, wenn was runterfällt, dann bitte genau das.
Ja,
Großartig, weißt du? Aber
genau.
die Mitarbeiter sind
Richtig priorisiert.
richtig und die Mitarbeiter sind aber da noch viel leidenschaftlicher manchmal und dann sage ich dann am Montag, ey, wieder super cool gemacht letzte Woche, das und das und ja, und natürlich auch noch mal ein paar andere Sachen, wenn die sagen, ja, das und das fanden sie nicht so gut oder so, dann kann man da immer schnell drauf
Ja.
reagieren. Aber das ist eher ein Führungsthema.
Ja, den Effekt kenne ich auch. Ich mache ja seit, keine Ahnung, grob 2 Jahren mache ich ja eine Wochenreflexion, die ich auch öffentlich mache. Zumindest ein Teil davon. Und ich war in der Vergangenheit auch immer wahnsinnig unzufrieden am Ende der Woche, ne, so viel gerödelt und irgendwie hatte ich aber den Impact nicht so erkannt. Und seit ich das wirklich aufschreibe, ne, was waren die Highlights? Was habe ich gelernt? Ich habe auch so eine Frage drin, welche Loop habe ich geschlossen? Also ich habe schon ein paar Themen, wo ich sage, das sind die vor mir her Schiebdinger, wo ich dann sage, wow, cool, ne? Also ich suche jede Woche bewusst nach, wo habe ich ein offenes Ende, was ich jetzt zuknoten muss. Also kann ich absolut nachvollziehen.
Ja, und diese zwei psychologischen Effekte sind ja geil. Einerseits, du kannst mal ein bisschen zurückschauen und sagen, wow, was habe ich geschafft? Also auch immer, auch wir sehen ja auch nächste Woche immer, oh, guck mal, von der Excel-Liste, wie viel wir da hatten.
Ja.
Ich mache es ja sogar so, ich arbeite mit Microsoft Office, dass ich hier diese To-Do-List nutze, schreibe mir das da rein, timeboxe mir das und dann kann ich das auch noch abklicken, weil dieses Klicken gibt mir eine kurze Belohnung. Weißt, das ist ja auch das Schöne an Checklisten, wenn wir das so abhaken oder durchstreichen.
Ist lustig, mir gibt es analoge Abhaken mehr oder Belohnung wie das Digitale.
Ja, aber da haben wir zum Beispiel in der Reflexion rausgekommen, dass dieses digitale Arbeiten bei uns ganz oft eben nicht zeigt, was wir alles schaffen. Und dass wir deswegen versuchen, das manchmal so zu verknüpfen mit, wir klicken uns das ab, wir gucken uns am Ende der Woche nochmal die Excel-Liste, die wir uns ausgedruckt haben, an und ist durchgestrichen.
Ja,
genau. Das sind nochmal so Hilfesachen, ne? Aber am Ende muss man einfach sagen, wir holen aus dem, was wir hier machen, einfach ultra krass viel raus. Viel mehr als früher, wo ich massiv viel mehr gearbeitet habe. Aber das, und jetzt sind wir wieder beim Entscheidungsthema, das Priorisieren und das Nein sagen zu Sachen oder auch dieses klar, ich sag mal, mehr oder wichtiger als, ne, also dieses Bewerten, das ist nicht einfach und ist auch nicht immer so, dass mir das also vom Gefühl her gut passt, aber das Gefühl am Ende der Woche ist viel, viel besser und es hat sich über Monaten und jetzt auch schon über ein Jahr eigentlich gezeigt, dass das was bringt. Und in den Workshops ist es einerseits, wir können über Methoden und über Tools reden, das ist auch immer wichtig, die auch mal kennenzulernen und dann auch zu bedienen. Aber das Wichtigste ist, wenn wir dann mit dem Team arbeiten und mit unseren Auftraggebern, meistens ja Teamleiter oder Abteilungsleiter, dass die mit ihren Mitarbeitern klar sagen, was hat Bedeutung. Und diese Skalen gemeinsam entwickeln, anhand der sie dann entweder gemeinsam an der Eisenhower-Matrix das priorisieren oder halt eben auch in dem Excel-Tool. Aber zu verstehen, was wichtig ist, also was ist wirklich wichtig bei uns im Unternehmen, in unserer Rolle, in unserem Team, das ist fast ein Ganztagsprozess oder so ein halber mit dann wirklich Doing dahinterher und das dann trainieren am Planspiel. Da ist der ganz große Knasuknackus.
Sehr cool. Mit Blick auf die Uhr, wollen wir in den Transfer gehen oder mal so ein bisschen überlegen, was wäre so ein erster Schritt für unsere Hörer, wie kann man anfangen?
Ja, also mache ich mal und dann kannst du ja, also mein erster Schritt wäre definitiv, implementiert einmal in der Woche ein gemeinsames Priorisierungsmeeting. Nicht jetzt gleich sofort in einer ganz großen Gruppe, muss nicht gleich irgendwie mal so eine kleine handbare Gruppe von 2 bis 4, 5 Leuten und sammelt mal erstmal eure Ideen oder Aufgaben, die ihr habt und dann versucht sie mal unabhängig voneinander zu priorisieren.
Erstmal nur das aus dem Kopf raus.
Genau. Bringe, ne? Das könnte man machen, indem man sie einfach aufschreibt und dann versucht, eine Checkliste zu machen, wo das Wichtigste oben steht und das Unwichtigste unten. Und die mal nebeneinander zu legen und dann zu gucken, hey, haben wir da alle 4 Mal die gleiche Checkliste? Dann, ey, geil, dann habt ihr mega gutes gemeinsames Verständnis vom Priorisieren. Dann könntet ihr nochmal klären, ob das aligned ist mit den Zielen des Unternehmens, sag ich mal, ja. Wenn das passt, perfekt.
Aber oder ob alle einen Dringlichkeitswichtig
oder einen Dringlichkeitsbias hat, aber es ist wahrscheinlich dann unwahrscheinlicher schon, weil diese Dringlichkeiten oft sehr individuell verspürt sind. Genau, damit könnte man anfangen und dann kann man das auch gerne mit der Eisenhower-Matrix mal weiterführen, um das zu ein bisschen zu visualisieren. Wenn man das gemacht hat und diese Verständnisse hat, dann ist aus meiner Sicht der ganz große wichtige Faktor, damit man so richtig spürt, dass es funktioniert, ist, dass man diese Aufgaben sich timeboxt. Also das heißt, die Aufwände auch abschätzen. Auch da wird es wieder eine Zeit dauern. Ihr werdet merken, dass ihr in den Aufwänden extrem unterschiedliche Perspektiven habt. Und da ist es auch in Ordnung, mal zu sprechen, warum es zu diesen Aufwänden kommt. Das hat überhaupt nichts mit Kontrolle zu tun. Oder auch, weil ich zum Beispiel als Chef musste dann lernen, ja, aber hey, das brauchst du gar nicht so viel machen. Also, ach so, das machst du alles. Nee, du, mir reicht, wenn du das so und so machst. Und dann sagt sie, ja, stimmt, dann brauche ich ja nur eine Stunde. Oder sie sagt, ja, du, ich habe da 2 Stunden. Ich sage, wieso eine Stunde? 2 Stunden, ich habe dann 1/2 Stunde, habe ich jetzt gedacht, ja, aber guck mal, ich muss das machen, das machen, das machen, das machen. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Ja, dann mach mal lieber 2, 2.5, damit du noch ein bisschen Puffer hast. Also man kann da auch nochmal dem Mitarbeiter dann ein bisschen mehr Luft geben. Und ich versuche eigentlich immer nur 80-90% der Zeit zu verplanen, weil ich jetzt schon weiß, dass der Rest immer durch, ich sag mal, von der Seite reingeschossen kommt. Und es ist einfach ein angenehmes Arbeiten. Und wenn du am Ende der Woche noch Luft hast, das sage ich dir so, wie es ist, dann machen die Leute eh nochmal die Themen, die ihnen Spaß machen. Das ist, also ich habe doch auch keinen Paulen gesehen.
Angst haben.
Überhaupt nicht. Also immer dieses, dass sie dann die Füße hoch und so, das ist Quatsch.
Ja.
Ja, das ist mein Transfer. Also wirklich dieses Priorisieren, was ist Bedeutung, üben, trainieren und eben auch die Aufwände schätzen und dann ganz klar Timeboxen. Ob man das jetzt mit einem Excel-Tool macht, ich finde es macht es am besten, am händischen, ist am einfachsten. Ich würde am liebsten noch einen Programmierer haben, der mir das dann direkt von der Excel-Liste dann in den Kalender ziehen kann oder so, weiß ich auch nicht. Ja, das ist so mein Transferproduktivität, nicht irgendwie maschinelle Optimierung, sondern ganz im Gegenteil, stressfrei in Feierabend gehen und die Ziele, die man sich gesetzt hat im Unternehmen oder im Team, trotzdem erreichen.
Okay, cool.
Und dein Transfer?
Ja, du hast ja so ein bisschen die organisationale. Ich würde mal das auf der persönlichen machen, weil ich da auch bei mir noch Verbesserungsbedarf habe. Also Nummer eins, ich bin auch als erster Schritt erstmal die Sachen aus dem Kopf rauskriegen. Ne? Einfach mal in welcher Form auch immer, Liste, keine Ahnung, nimm dir einen Block mit Post-its und schreib einfach mal alle Sachen, die da oben rumspucken, jeweils auf ein Post-it. Dann hat mir dieses Thema, ich habe auch immer so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dieser Wichtigkeit in der Eisenhower gestanden und ich finde dieses Thema Impact bei dir. Also ich würde für mich mal so eine Impact-Skala tatsächlich mal überlegen. Also was macht wie viel Impact tatsächlich und dann.
Ja, überleg mal privat, ne? Wenn das privat funktioniert, dann hast du ja, was ja viel individueller ist, ne?
Genau.
Unternehmerisch ist ja schon viel ökonomische Prinzipien und so, aber privat ist ja super individuell. Aber überleg mal, was Impact auf dich hat. Was hat Impact auf dein Leben? Was ist dir in deinem Leben wichtig, ne? Um dann wieder dieses.
Ich habe nämlich so Sport, Fitness, Ernährungs.
Wie oft priorisieren wir das runter?
Das kommt bei mir echt viel zu kurz und da mal, also wenn ich da mal ehrlich zu
bin. Und warum? Weil es keine Dringlichkeit hat.
Genau, richtig. So, und wenn ich
der
aber
Zahnarzt.
Wenn ich jetzt da Impact draus mache, dann habe ich, dann schreibe ich ja da nicht eine 1 oder 2 drauf, sondern 7, 8, 9 wird da draufstehen.
Ja, und dann kann das eigentlich schon gar nicht, weil wenn du es mal so siehst, wenn es 50-50 gewichtet ist, dann könnte es schon gar nicht mehr unter 50%. Also es wird immer in der Mitte deiner Liste landen.
So, und dann lasse ich meine Stunde Fitnessstudio, was ich oft runter priorisiert habe für irgendeinen anderen Scheiß, lasse ich nicht so leicht fallen mit der
Systematik. Nee, das steht dann drin, das taut dann automatisch auf. Genau. Das planst du dann später auch ein.
Richtig, so, das ist Nummer 2. Und Nummer 3. Ein Aspekt, ich habe mich in den letzten 3-4 Wochen aufgrund meines Studiums so ein bisschen mit Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten und ein Aspekt davon war das Thema Chronotypus, also Chronobiologie, die innere Uhr. Mhm. Was ich mal anschauen möchte, ist von den Sachen, die da stehen, was passt in welchen Slot quasi so von meinem persönlichen Zyklus, von meiner inneren Uhr, weil ich schon festgestellt habe, ich habe gewisse Zeitfenster, die auf gewisse Aufgaben passen.
Ja.
Das würde ich gern nochmal so ein bisschen mit, was du sagst, ich mache mir das in den Kalender rein. Keine Ahnung, entweder ich muss mir den mal anstreichen, muss sagen, okay, da ist ein Slot für diese Art von Aufgabe und da ist ein Slot für diese Art von Aufgabe und versuche mal so ein bisschen diese Zuordnung zu Slots zu machen. Ob mir das klingt, weiß ich nicht.
Aber das ist jetzt Effizienz, weil wenn du jetzt überlegst, effektiv, du hast die richtigen Aufgaben identifiziert, die müssen irgendwie gemacht werden und jetzt überlegst du, wie kann ich sie am besten abarbeiten und zwar, morgens mache ich meistens die analytischen Themen, vielleicht, wo ich Konzentration brauche, Nachmittag eher die kreativen oder andersrum, je nachdem, wie du dann vom Typus Mensch bist. Vielleicht nach dem Sport dann eine Aufgabe, wo ich mich wieder konzentrieren kann, muss oder sowas, weil da bin ich ausgelastet, als vielleicht nachmittag im Suppenkoma. Weiß ich meine.
Genau, also das, und ich habe das nämlich andersrum. Ich habe morgens nämlich, deswegen funktioniert bei mir oft dieses Eat the Frog nicht.
Ja.
Ich brauche morgens erstmal so ein Dulli-Task, um irgendwie reinzukommen. Irgendwie was bei mir, weil da ist oben, der Kopf ist noch nicht so voll da. Und da brauche ich irgend so eine Geschichte, wo ich sage, das ist irgendwie mehr oder weniger, keine Ahnung, 5 Handgriffe, die wie von selbst laufen.
Ja, weiß ich nicht,
ob das festgestellt an Tagen, wo ich die Sachen mir auf meine Liste schreibe und es landet dann oben. Die funktionieren meistens besser. Vielleicht ist es auch mein Frosch, den ich esse, aber. Die Sachen, die ich als Frosch markieren würde, sind oft die größeren Dinge, wo ich irgendwie mal so einen ersten Happen davon abschneiden muss und es funktioniert oft nicht so gut.
Aber das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ich fange immer morgens an mit den Themen, wo ich Ruhe und Konzentration brauche und haue mir eigentlich diese ganzen, ich nenne es mal Dulli-Aufgaben eher nachmittag rein, weil da geht's bei mir Richtung, ich bin dann erschöpft, dann weiß ich irgendwann 15:30 oder sowas kommt mein Lütter nach Hause, dann will ich eigentlich schon am liebsten, ne, da wäre ich schon abgelenkt. So, manche kriegen ja abends dann nochmal so richtigen High.
Genau,
Ich merke das, wenn ich morgens nicht die wichtigen Sachen, also wo ich mich konzentrieren muss, mache, dann wird es schon schwierig. Und meine Mitarbeiter sind aber teilweise total unterschiedlich. Genau, und die haben Routineaufgaben morgens drin.
Ja.
Weil wir haben ja wiederholen. Die haben dann so Zeitblocker für die Routine, wo die einfach, ich sag mal, jetzt nicht viel überlegen müssen. Hinsetzen, machen, tun. Fertig, genau, check.
Richtig, ja.
Ne, ja, stimmt, da hast du recht. Das ist sehr unterschiedlich vom. Aber da kommst du dann erst hin, wenn du eben diese Aufgaben identifiziert hast und wie gesagt, den ganzen anderen Schrott, der sich wichtig anfühlt, und das ist, es fühlt sich alles wichtig an, aber den ganzen anderen Schrott, den machst du einfach nicht mehr und da verschwendest du keine Ressourcen. Und das ist nämlich das Interessante, wenn du da nämlich, es geht ja nicht nur um Ressourcen verschwenden, sondern wenn du die nämlich machst, die anderen Sachen müssen ja trotzdem gemacht werden. Und deswegen sitzt du dann nämlich länger und später und dann ist nochmal Wochenende und dann ist das nochmal. Also was nicht heißen soll, dass man nicht auch manchmal einfach zu wenig Ressourcen für die super wichtigen Sachen hat, aber ich glaube, das Prinzip ist verstanden.
Super cool, würde ich sagen. Super cool. Alles ja, dann klar. Lass uns mal schauen. What's next?
Ja, vielleicht wieder eine tolle Gastfolge. Wir haben ja noch ein paar Gäste bei uns auf der Liste. Ich bin ja noch so ein bisschen am Nachfragen, ob er uns mal ein Freund von uns aus dem Bereich Mode, datengetriebene Entscheidungen kommen möchte. Da hat er ja schon mal angedeutet, dass er will. Wäre mal ganz interessant, so wie man so ja Mode im Bereich ja wie Einkaufen, Verkaufen. Also das ist ja relativ schnell. Innerhalb von einem Jahr sind da ja, ich sag mal, Fashion-Strömungen müssen da identifiziert werden, ne, in die Zukunft entschieden werden. Und wenn du falsch liegst, ist Geld weg, ne? Das Lager voll, keiner kauft. Sowas ist ganz interessant. Ansonsten.
Ich würde gerne mal was machen zu Produktentwicklung und Produktmanagement. Also zum einen entscheiden, was sind also so ein bisschen Produktportfolio-Entscheidungen, aber auch so ein bisschen Anforderungen, weil auch da spielt das Thema Priorisierung eine relativ große Rolle. Mhm. Ja, ich habe paar Gäste im Hinterkopf, die man dazu einladen könnte. Also das wäre für mich mal so ein schönes Thema.
Und ansonsten können wir ja mal fragen, ob das den Zuhörerinnen auch gefallen hat. Können wir das ja wieder so machen, so ein bisschen auch, dass wir dich mal im täglich Doing, wo du deine Entscheidungskompetenzen anwendest.
Ja.
Mir fallen zum Beispiel nochmal zwei Sachen auch bei mir ein. Also A, natürlich, wie ich in der Unternehmensberatung cross-funktionale Teams im Endeffekt führe im Bereich Bewertung von technischen Ideen, um Produktkosten zu optimieren. Also das ist auch multikritisches Bewerten, aber eben auf Expertenurteile, auf Basis von Expertenurteilen. Da gehen wir dann in 5, 6, 7, 8 Dimensionen rein. Das ist auch ganz interessant. Und was da so passiert an Missverständnisse, Together-Alone-Prinzip und Delphi-Methoden, das ist alles integriert, dass man auch mal sieht, Methoden funktionieren, auch in der Praxis.
Ich würde was und zu leistbarer Verlust machen. Also so Experimente, echt? Ja.
Voll. Das finde ich auch gut im Innovationsbereich. Und was man auch mal erzählen könnte, ist, wie ich entweder meine Wohnung hier ausgewählt habe oder vor allen Dingen viel interessanter eigentlich mein Bewertungsprozess beim Einstellung meiner Mitarbeiter. Weil da habe ich auch eine Mischung aus mehr Perspektivmethode, also hier 5 Perspektivmethode, externe Perspektive, also Expertenrat und unabhängige Bewertungen von Leuten, also sozusagen für mich selbst einerseits, als auch mit Arbeitsprobe. Also so unterschiedliche Stufen gemacht, um einfach mich ja, wie soll man sagen, methodisch dieser Entscheidung zu nähern, weil ich hatte ja prinzipiell erstmal keine Erfahrung. Bei Audi habe ich mehr oder weniger die Leute ja vorgesetzt bekommen und in meinem eigenen Unternehmen musste ich das erste Mal selber aus einer Masse von unbekannten Menschen Leute auswählen. Und ich glaube, da sich jetzt als erfahren und besonders gut zu sehen, wäre schon der erste Fehler gewesen. Deswegen habe ich mir überlegt, wie müsste ich einen Prozess methodisch gestalten und habe das auch getan.
Super cool. Also Themen bis Ende des Jahres. Feine Sache. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, ihr kennt unseren Slogan, folgt uns, alle Plattformen, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon.
Google gibt's nicht mehr.
Ja, ist jetzt alles auf YouTube Music, also folgt uns auf YouTube Music. Weiß gar nicht, ob wir da schon gelistet sind, müssen wir mal checken. Cool. Schreibt uns gerne Profile, wie immer in den Shownotes, immer offen für Feedback, Themenvorschläge, Bewertungen gerne bei den Podcast-Plattformen, hilft uns auch ein bisschen, da sichtbar zu werden. Für Peter bitte nur 5-Sterne-Bewertungen. Bei mir darf es auch mal eine kritische sein.
Aber dann auch mit Feedback, also nicht nur eine kritische Bewertung. Feedback,
ne? Nicht nur einen Stern reinmachen.
Genau.
Absolut.
Also bis dann. Und
bis dann.
Zum Schluss
fragen wir mal one more thing. Und die Frage ist klar, Ada, wie priorisierst du eigentlich deine Tasks?
Da bin ich mal gespannt. Also ciao.
Ciao.
Wenn es darum geht, meine Aufgaben zu priorisieren, setze ich auch auf eine Mischung aus Dringlichkeit und Wichtigkeit. Zuerst identifiziere ich die Aufgaben, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, und dann fokussiere ich mich auf die, die langfristig den größten Einfluss haben. So stelle ich sicher, dass ich sowohl kurzfristige Ziele erreiche als auch nachhaltige Fortschritte mache. Um mit Ablenkungen umzugehen, setze ich auf klare Fokussierungsstrategien. Ich arbeite in festgelegten Zeitblöcken und schalte während dieser Phasen alle nicht notwendigen Benachrichtigungen aus. Pausen brauche ich keine. Dir empfehle ich aber regelmäßige Pausen, um deine Konzentration aufrechtzuerhalten. Bis zum nächsten Mal, Ada.